sich mit der Befreiungsbewegung in Mittelamerika beschäftigen und wir, genauer gesagt, blicken wir heute nach Guatemala.
Befreiungsbewegung in Mittelamerika, heute Guatemala. Nach 35 Jahren Bürgerkrieg auf dem Weg zum Frieden, wie es die Taz titelt. Obgleich vor 35 Jahren nach einem Aufstand in Guatemala die erste Guerilla-Bewegung auf dem mittelamerikanischen Kontinent entstand und obgleich es Ende der 70er Jahre bis weit in die 80er Jahre hinein ein unbeschreibliches Massenmorden vor allem an der indigenen Bevölkerungsmehrheit in diesem Land gab, ist es das Land, das vor der internationalen Solidaritätsbewegung am wenigsten Beachtung und Unterstützung erfahren hat. Ganz im Gegenteil, Unterstützung und wohlwollende Aufmerksamkeit erlangte dieses kleine Land mit seinen rund 10 Millionen Einwohnern eher dadurch, dass es bei Militärs und Polizeistrategen weltweit für seine Politik der verbrannten Erde und dem seit über 500 Jahren andauernden Versuch, die dort lebende indigene Bevölkerungsmehrheit radikal zu dezimieren, Beachtung fand. Daher beginnt dieser Beitrag mit einem Zitat von Rigoberta Menchú, der Friedensnobelpreisträgerin von 1992.
Wir Indianer haben ein Recht auf Entwicklung, auf Fortschritt, auf die Aneignung all dessen, was in der modernen Welt existiert, aber eingepasst in unsere Kultur. Denn ohne Kultur verlieren wir einen Teil unseres Lebens.
Die soziale Deklassierung der indigenen guatemaltekischen Bevölkerungsmehrheit ist mit der miserablen Lage der mestizischen Bevölkerungsmehrheiten in den Nachbarländern vergleichbar. Es kommt jedoch, und hier liegt ein wesentlicher Unterschied, eine jahrhundertalte und gesellschaftlich tief verankerte Diskriminierung der Maya-Nachkommen hinzu. In Guatemala sind die soziale Ausgrenzung der Bevölkerungsmehrheit und deren Diskriminierung eng verknüpft. Denn die meisten, wenn auch nicht alle, bitterarmen Campesinas und Campesinos gehören Maya-Völkern an. Daher fordert die Opposition in Guatemala seit längerem politische Gleichberechtigung, soziale Gerechtigkeit und die Anerkennung der kulturellen Vielfalt. Hierzu sind die Maya-Völker nicht mehr auf die Hilfe und wohlwollende Fürsprache von ausländischen Ethnologen, Entwicklungshelfern oder sogenannter Menschenrechtsexperten und Priester angewiesen. Sie haben mittlerweile eigene repräsentative Gremien sowie Sprecherinnen und Sprecher, die autorisiert sind, ihr Anliegen zu Gehör zu bringen oder ihre Verfolgung und Diskriminierung anzuprangern. Hierzu wieder Rigoberta Menchú.
Der Klassenkampf zwischen der unglaublich reichen, winzigen Oberschicht unseres Landes und dem völlig verarmten Guatemala geht weiter. Ich rede von Klassenkampf, weil der Reichtum, der in unserem Land produziert wird, in wenigen Händen konzentriert ist. Sie haben ein System hervorgebracht, das zutiefst korrupt und rassistisch ist. Die breite Mehrheit der Bevölkerung, darunter die Indigenas, sind vom Wohlstand sowie von der politischen Mitbestimmung völlig ausgeschlossen.
Die seit 35 Jahren andauernde revolutionäre Bewegung in Guatemala ist in drei Phasen unterteilbar. Die erste Phase wollen wir mit Albert Sterr als den ersten Anlauf bezeichnen. Sie begann 1960 und endete 1969 mit einer fast völligen Aufreibung der Guerilla durch die herrschenden Militärs. Die zweite Phase war gekennzeichnet durch einen langsamen Aufbau von vier verschiedenen Guerilla-Organisationen ab Anfang der 70er Jahre. Diese fanden dieses Mal eine recht breite Unterstützung auch bei der indigenen Bevölkerung und endete in einem recht starken, in einer recht starken Offensive Ende der 70er Jahre. Die dritte Phase dauerte im Prinzip bis heute an und antwortet auf das Massenmorden der Militärs mit dem Zusammenschluss der vier Guerilla-Organisationen zu URNG, Revolutionären Nationalen Einheit Guatemalas. Ebenso wie die Befreiungsbewegung El Salvadors und Nicaraguas definierte auch die guatemaltekische URNG die Eroberung der politischen Macht als ihr Hauptziel. Mit der Gründung dieses Dachverbandes konnten die URNG zwei verschiedene Schwächen der 60er Jahre ausbügeln. Ihre fehlende Einheit sowie ihre mangelnde Bündnispolitik hin zum bürgerlich-demokratischen Lager. In dieser Zeit, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, begannen die Militärs in Guatemala mit den Massenmorden an der Zivilbevölkerung. Bis 1985 nahm unter den Militärdiktatoren García, Montt und Mejía die Massaker stetig zu.
Ein etwa 12-jähriger Junge hütet, einige Kilometer vom Dorf entfernt, eine Truppe Kühe, Schafe und Ziegen. Den ganzen Tag brennt eine unbarmherzige Sonne auf karstiges Erdreich und mühsam sucht sich das Vieh sein Futter in dieser kargen Vegetation. Gegen Abend treibt heftiger Durst Vieh- und Hütejunge wieder zurück ins Dorf, dem Brunnen zu. Und wie jeden Abend freut sich der Junge nach geleistetem Tagwerk auf das zündelnde Feuer im Drei-Steine-Herd der elterlichen Küche, auf die dicke Maissuppe in der Kürbisschale, die seine Mutter ihm reichen wird, und auf das Schaffelllager in der hinteren Hüttenecke. Aber es sollte ganz anders kommen. Von den Hütten des Dorfes ragen nur noch die dicken Eckpfeiler als schwelende Stümpfe in den dunklen Abendhimmel. Penetrant der Geruch nach Feuer, aber keinesfalls eines heimeligen Kochfeuers, sondern züngelnde Flammen der Vernichtung. Es stinkt auch nach verbranntem Fleisch. Dieser Junge war der einzige Überlebende des Dorfes. Und er war, nein, er ist, kein Einzelfall.
Über 100.000 Menschen sind in 35 Jahren Bürgerkrieg in Guatemala massakriert worden. Und viele Überlebende wissen bis heute nicht, warum gerade ihr Dorf überfallen wurde, warum gerade ihre Familie zahlreiche Angehörige verloren hat. Wer nicht weiß, warum auf ihn geschossen wurde, der sucht die Gründe oft bei sich selbst, sagt Michael Mörth. Er ist Rechtsanwalt im Auftrag des Deutschen Entwicklungsdienstes, Mitarbeiter in dem landesweit tätigen Projekt Recuperación de la Memoria Histórica, der Rückgewinnung des historischen Gedächtnisses. Seit April letzten Jahres leitet Bischof Juan Gerardi dieses Projekt mit dem Ziel der Versöhnung zwischen Militärs, Guerilla und Indigena. Durch Zeugenaussagen können sich Guatemalteken und Guatemaltekinnen die Gräuel, Gewalttaten, Übergriffe und Vergewaltigungen von der Seele reden. Durch die Aufarbeitung der Geschehnisse sollen die Opfer von ihren seelischen Nöten befreit und auch die Täter in den beginnenden Friedensprozess eingebunden werden. Über 600 ausgebildete Helfer haben schon über 20.000 Zeugen und Zeuginnen Aussagen aufgenommen. Über dieses Projekt, kurz auch REMI-Projekt genannt, sprachen wir mit Ewald von der Guatemala-Gruppe Freiburg. Weshalb ist gerade diese katholische Kirche so zentral und wichtig, um so ein Projekt und so eine Aufarbeitung durchzuführen für Guatemala?
Ja, muss man dazu sagen, dass die katholische Kirche eigentlich die einzige Einrichtung in Guatemala ist, neben den Militärs und Coca-Cola, die landesweit über eine funktionsfähige Struktur verfügen. Und von daher ist ein Aspekt, weshalb die katholische Kirche das machen kann. Ein weiterer Aspekt ist sicher, dass sie eigentlich mit einer der Hauptbetroffenen war von der Repression. Es wurden ja sehr viele Priester der katholischen Kirche ermordet, verschleppt. Und sie eigentlich, ja, mit Blick auf ihre soziale Arbeit, eigentlich schon ein bedeutender Faktor in Guatemala darstellen. Und ein ganz wichtiger Aspekt in Guatemala ist natürlich auch der Sicherheitsaspekt. Und die katholische Kirche, eben aufgrund von ihrer Infrastruktur, hat eigentlich die beste Möglichkeit, den Mitarbeiterinnen einen gewissen Schutz zu bieten für ihre Arbeit auf dem Land.
Um was geht es in diesem Projekt?
Also es geht darum, wie gesagt, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Diese vorhin erwähnten Leute, 506 Leute, also in Guatemala nennt man sie Animadores, sie sollen aufs Land rausgehen und die Leute dort dazu zu bewegen, von ihren Erfahrungen zu berichten. So soll die Geschichte Guatemalas, die Geschichte der Opfer dieser ganzen Gewalt von den Opfern selbst geschrieben werden und dokumentiert werden. Und auf der anderen Seite will man damit versuchen, den Leuten das begreiflich zu machen, was eigentlich unbegreiflich ist. Weil für viele Menschen war es einfach unbegreiflich, warum gerade sie betroffen von der Gewalt wurde. Warum wurde ihr Dorf niedergemacht, alle Menschen umgebracht und das Dorf 2-3 Kilometer nebendran, da ist gar nichts passiert. Und warum gerade wir? Wir haben doch gar nichts gemacht, wir haben nichts mit der Guerilla am Hut gehabt, noch sonst wie. Warum gerade wir? Und das ist eigentlich ein Hauptaspekt dieses Projekts, den Leuten klarzumachen, so irrational ist die Gewalt gar nicht, da hat ein konkreter Plan der Militärs steckt da dahinter, dass das gerade so passiert ist.
Weshalb diese Taktik der Militärs?
Ja, die Militärs versuchten durch ihre Vorgehensweise in der Bevölkerung Angst und Terror zu verbreiten. Also von daher, ja, und vor allen Dingen auch Unsicherheit. Und von daher eben diese Vorgehensweise, in dem einen Dorf passieren Massaker, im Dorf nebendran passiert nichts. Die Leute in dem Nachbardorf wussten nicht, ja, werden wir auch davon betroffen oder nicht? Oder wie sieht es aus? Und das praktisch auch neben der physischen Repression versuchten die Militärs auch immer mit Mitteln der psychologischen Kriegsführung diese Ziele zu erreichen. Und ein weiterer Punkt in der Taktik von der Militärs war auch die Vertreibung. Dadurch sollte auch die soziale Basis in der Bevölkerung zerstört werden. Und umgekehrt dann auch die Bevölkerung polarisiert werden. Und dazu setzten sie auch die verschiedenen Sekten ein, die ja durch ihre aggressive Missionierung die Polarisierung der Gesellschaft vorantrieben.
Wie sieht es im Konkreten aus, dass die Gesellschaft durch die Sekten polarisiert wird?
Ja, die Sekten gehen aufs Land, bauen dort ihre Tempel, versuchen die Leute zu gewinnen durch verschiedene Angebote und reden vor allen Dingen dann den Leuten ein, ja, schaut mal her, ihr seid selber schuld, dass euch das passiert ist. Hättet ihr nicht mit der Guerilla sympathisiert, hättet ihr nicht in Gewerkschaften mitgearbeitet. Und so ist es die Strafe Gottes, dass euch das widerfahren ist. Und ja, und auf der anderen Seite wird ihnen gesagt, ja, aber jetzt kommt zu uns, euch wird vergeben und alles, also bei uns seid ihr gut aufgehoben, euch geht es jetzt hier zwar schlecht, aber im Jenseits geht es euch ganz gut, erduldet euer Leid, mischt euch nicht in die Politik ein, im Himmel werdet ihr dann, ja, die, ich weiß es nicht, Engel sein oder sonst so etwas. Und eben durch diese Schuldgefühle, die dann bei den Menschen produziert werden, einerseits, und auf der anderen Seite dann, sind dann die Täter wohl die Unschuldigen, dadurch, ja, wird die Gesellschaft dann gespalten.
Wie stehen denn die Militärs zu dem REMI-Projekt?
Ja, man kann sich vorstellen, dass die dem nicht wohlgesinnt sind, weil ja sie ja die Hauptverantwortlichen für die ganze Gewalt im Land sind. Und von daher gab es ja schon unterschiedliche Störmanöver, sei es, dass Militärs als REMI-Mitarbeiter aufgetreten sind und in die Dörfer gegangen sind und die Leute befragt haben, oder sei es, dass sie die Leute eingeladen haben, zu sich in die Kaserne zu kommen und doch davon zu berichten, von ihren Leiden, und ihnen, den Leuten versprachen, das dann weiterzuleiten an das REMI-Projekt. Aber Bisher scheinen sie mit ihrer Taktik wohl nicht sehr viel Erfolg zu haben. Die Leute haben sie bisher, Gott sei Dank, doch immer durchschaut.
Trotz dieser gesellschaftlichen Spaltung gibt es eine reelle Chance auf eine demokratische Entwicklung in Guatemala. Die Guerilla UNG ist nach dem im Sommer unterzeichneten Teilabkommen über die Rolle des Militärs in einer zukünftigen Demokratie nun bereit, auch ein endgültiges Friedensabkommen zu unterzeichnen. Ewald, wie sieht deine persönliche Einschätzung dazu aus?
Das ist natürlich sehr schwierig, von hier aus das zu beurteilen. Also meine persönliche Meinung ist, ich bin da ziemlich skeptisch, weil in den Militärs gibt es noch genügend Hardliner, die dem Friedensprozess immer noch sehr skeptisch gegenüberstehen, also gelinde ausgedrückt, obwohl er eigentlich nicht mehr umkehrbar ist. Ich weiß nicht, ist schwierig einzuschätzen. Also ich denke, es wird sehr, sehr lange gehen und sehr, sehr schwierig werden. Wenn man auch das Beispiel jetzt von El Salvador vor sich führt, wo nach der endgültigen Unterzeichnung des Friedensabkommens einerseits viele ehemalige Kämpfer, Kämpferinnen der FMLN umgebracht wurden, andererseits die Friedensverträge unterschiedlich interpretiert wurden und dadurch ja, vieles bis heute noch nicht erreicht wurde bzw. nicht durchgeführt werden konnte. Also mit dem negativen Beispiel bin ich auch ein bisschen skeptisch. Natürlich hoffe ich, dass sich in dem Land was tut. Aber es bleibt abzuwarten, was die Zeit bringt.
Ja, soweit der zweite Teil unserer Reihe Befreiungsbewegung in Mittelamerika. Wir planen uns am nächsten Montag und auch am übernächsten Montag mit Nicaragua zu beschäftigen. Dort finden am 20. Oktober Wahlen statt. Wir werden nächsten Montag die Situation vor den Wahlen analysieren und in der Woche drauf logischerweise die Situation nach den Wahlen in Nicaragua.
Ja, und dann werden wir jetzt ganz schnell zu den Veranstaltungshinweisen kommen, da der erste Veranstaltungshinweis